Feiern, okay. Super, danke. Kannst dich wieder setzen. Genau, da geht es nämlich heute drum, um eine große, große Feier. Eine Hochzeitsfeier, genau gesagt. Und diese Geschichte steht in Johannes 2. Die Hochzeit zu Kana. Das ist Johannes 2, Verse 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ich lese seit ein paar Wochen durch das Johannesevangelium, und es hat mich so total neu gefangen genommen irgendwie. Ich lese auch ziemlich langsam, weil ich so lange brauche für alles. Ich bin, glaube ich, erst bei Kapitel 6 oder so immer nur noch. Und ich dachte, ich rede mal über diese eine Geschichte hier aus dem Johannesevangelium. Johannes schreibt am Ende von seinem Evangelium, schreibt er, warum er eigentlich dieses Buch geschrieben hat, warum er sich nochmal hingesetzt hat. Johannes war ja der letzte Evangelist. Die drei anderen, Matthäus, Markus, Lukas, wurden vorher geschrieben. Johannes hat dann noch ein Evangelium geschrieben, um noch Dinge, die ihm wichtig waren und die er von Jesus gesehen hatte, ja, noch zu vervollständigen. Und Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums in Kapitel 20, schreibt er: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes hat sein Evangelium geschrieben, um uns Jesus zu zeigen. Er will uns zeigen: Hey, so ist Jesus. Und das ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern das ist ganzer Mensch und ganzer Gott, wie wir gerade gesungen haben. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, der Christus. Und wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr Leben, echtes Leben. Und das ist ja der Zweck, warum Johannes dieses Buch geschrieben hat und in diesem Buch ganz besonders auf die Zeichen eingeht, die Jesus getan hat. Im Johannesevangelium ist kein einziges Gleichnis drin. Ist zwar Lehre von Jesus drin, aber kein einziges Gleichnis wie in den anderen Evangelien. Aber im Johannesevangelium sind 8 große Zeichen drin, die Jesus getan hat. Was ist das, ein Zeichen? Wird ja oft auch zusammengenutzt, Zeichen und Wunder. Also ein Zeichen ist ein Wunder, also was Übernatürliches. Aber der Unterschied zwischen Zeichen und Wunder ist, dass ein Zeichen uns nicht einfach nur verwundern soll, wo wir sagen: Wow, das ist ja übernatürlich, sondern ein Zeichen ist dafür da, dass es was zeigt über den, der das Wunder getan hat. Also wenn Jesus hier Wasser in Wein verwandelt auf dieser Hochzeit, dann tut er das nicht einfach nur, um mal zu sagen: Wow, guckt mal hier, ey, ich kann Wunder tun oder so. Jetzt sagt mal alle: Wow, sondern er tut das, um was zu zeigen. von seinem Charakter, von seiner Herrlichkeit. Das steht ja hier auch in Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen, also dieses erste Zeichen, machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und so ist mein Gebet einfach für heute Morgen, wenn wir uns hier Jesus anschauen in dieser Geschichte, dass unsere Herzen neu ergriffen werden von Jesus. Es ist gar keine irgendwie praktische Predigt, wo dann am Ende 3 Punkte kommt, was wir in der nächsten Woche tun können. Es hat auch seinen Platz, aber heute mein Gebet ist einfach, dass der Heilige Geist wirkt und wir Jesus sehen können und neu uns in ihn verlieben heute Morgen. Weil in Jesus erkennen wir, wie Gott ist. Kolosser 1, Vers 15, heißt es, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das griechische Wort für Bild heißt Icon, also wie wir heute diese Icons haben im Internet, wo da halt so, wenn die Telefonnummer ist, ist da nur so ein Bild für ein Telefon. Das ist so das gleiche Wort. Jesus war das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, in ihm können wir sehen, was von der verborgenen Herrlichkeit von Gott. In ihm wurde das sichtbar, wie Gott ist. Er offenbarte den Charakter Gottes. Und so können wir heute Morgen an ihm den Charakter Gottes sehen. Mir sind 5 Dinge wichtig geworden, wie Jesus hier den Charakter Gottes zeigt. Die große Frage, um die es heute Morgen geht, ist, was wollte Jesus mit dieser Geschichte von seiner Herrlichkeit zeigen? Das Erste, was er zeigen wollte, war die Freude des Vaters. Wein ist ganz klar im Alten Testament ein Symbol für die Freude, für die überfließende Freude Gottes. Wir haben oft ein Bild von Gott, was Gott als einen sehr griesgrämigen, alten Mann darstellt, der sich nur aufregt über diese Welt und nur die Hände zusammenschlägt über diese Welt und sagt, wie schlecht diese Welt auch ist und wie schlecht seine Nachfolger sind. So ist nicht Gott. Gott ist ein Gott der Freude. Gottes Wesen ist Freude. Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 16. Da steht ganz am Ende, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Vor Gottes Angesicht ist nicht nur ein bisschen Freude oder manchmal Freude. Vor Gottes Angesicht ist der freudigste Ort, den es im ganzen Universum gibt. Nirgendwo, in keiner Disco, in keiner Comedy-Show oder so, gibt es mehr Freude als vor Gottes Angesicht. Gott ist ein Gott der Freude, die Fülle der Freude, alle Freude, die es gibt, ist zusammengefasst in ihm. Wenn wir in sein Angesicht sehen, sehen wir Freude. Allein wenn wir rausgucken in die Natur, ich manchmal den Sonnenaufgang sehe, wie verschwenderisch Gott Freude da reingelegt hat. Letztens war ich hier spazieren, ich weiß gar nicht, wie es da heißt, da hinten an der Oder oder so, da sind lauter so Kanäle zwischen den Feldern. Und dann ging ich da spazieren und sah plötzlich in einem von den Kanälen irgendwie, ich weiß nicht, was das war, weil ich es nicht richtig gesehen habe, irgendwie eine Robbe oder so, keine Ahnung, aber halt irgend so ein Tier, das war bestimmt so groß mit so, ich dachte, sowas gibt es nur am Nordpol oder so. Und ich sah das so und ich sag so, krass, Gott, was machst du für Tiere oder so? Was, vielleicht ist das für euch völlig normal, ich weiß nicht, aber so für mich so, boah, so, was für lustige Tiere Gott gemacht hat. Wenn man sich manche Vögel anschaut, mit wie viel Kreativität, wie viel Freude er das gemacht hat. wie er bei der Schöpfung gesagt hat, nach jedem Tag. Und Gott sah, hey, es war gut. Wo Gott sich hinsetzen konnte nach der Schöpfung und sagen konnte, hey, so gut habe ich das geschaffen. Das ist unser Gott, Gott der Freude. Ein anderer Vers, wo das klar wird, ist in 1. Timotheus 1, Vers 11. Schreibt Paulus, will irgendwas anderes schreiben, aber sagt so im Nebensatz, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Des seligen Gottes. Das ist natürlich so ein altes Wort, was wir, mit dem wir nicht mehr irgendwie was anfangen können. Aber dieses Wort, was da steht im Griechischen, ist Makarios, das ist das Gleiche, was in den Seligpreisungen steht, wo eigentlich steht, glücklich sind die so und so. Dieses gleiche Wort wird hier für Gott benutzt. Man kann sagen, Gott ist glücklich, zutiefst glücklich in sich selbst. Zutiefst freudig in sich selbst. Noch ein letzter Vers, der zeigt, wie freudig Gott ist. Zephania 3, Vers 17. Prophezeit Zephania zu Israel. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. So ist unser Gott. Voller Freude, dass er sich sogar so gehen lässt und jauchzt. Ich als guter Deutscher, ich jauchze sehr selten, muss ich sagen. So. Aber Gott steht hier. Manchmal, ich weiß nicht, kommt es über ihn und er jauchzt über uns, weil er uns so sehr liebt. So voller Freude ist er. Wie der Vater beim verlorenen Sohn, der seinem Sohn entgegenrannte und sich alles hinter sich ließ, jeden guten Anstand oder so, sich einfach freute über seinen Sohn. So ist Gott. Das ist das tiefe Wesen von Gott. Seine Freude. Er freut sich. Heißt nicht, dass Gott nicht auch zornig wird. Also, aber sein Grundwesen ist Freude. Und dieses allererste Wunder, was Jesus tut, sah ganz, ganz am Anfang, Johannes 2 ist ganz am Anfang von seinem Dienst, das noch vor der ersten Predigt, noch vor Bergpredigt oder so, ist echt eins der allerersten Sachen, die Jesus getan hat, ist, dass er dieses Wunder tut, Wasser zu Wein macht und sagt, hey, ich bringe euch den freudigen Gott zurück. Ich offenbare euch neu, dass dieser Gott der Gott der Freude ist. Mitten in dieses religiöse Israel, wo es nur noch darum ging, irgendwelche Regeln einzuhalten, um diesen grimmigen Gott irgendwie gnädig zu stimmen, sagt Jesus, hey, mein Vater, der ist ganz anders. Ist ein zutiefst freudiger Gott. Also, Jesus zeigte, dadurch, dass er dieses Symbol benutzte, die Freude. Er sagte, Gott ist ein Gott der Freude. Gleichzeitig, das Nummer zwei, zeigte sich Jesus auch selbst als der König, der die Freude bringt zu den Menschen. Er zeigte damit, hey, durch mich kommt diese Freude Gottes zu euch und ihr könnt daran Anteil haben. Es ist ganz interessant, wie Jesus hier als der König auftritt. Es ist ja diese Reibung irgendwie mit Maria da am Anfang, ne? Wo Maria zu ihm sagt, hey Jesus, die haben keinen Wein, jetzt musst du mal was machen oder so. Und dann sagt Jesus zu ihr ziemlich schroff so, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. So wo Jesus ganz klar macht für Maria, hey, heute bricht ein anderer Tag an. Ab heute fange ich meinen Dienst an für meinen Vater im Himmel. Und ab heute, natürlich bist du noch meine Mutter oder so, aber ab heute, wie soll ich sagen, lebe ich das Leben, zu dem der Vater mich berufen hat. Du bist nicht mehr meine erste Autorität, Mama, sondern mein Vater im Himmel ist meine erste Autorität. Und das macht Jesus ganz, ganz klar hier am Anfang von diesem Wunder. Und er zeigt damit, hey, jetzt kommt was Neues. Er tritt als König auf. Er tritt als der auf, der auch selber handelt in der Autorität Gottes. Die Juden wussten damals, dass der Messias, der kommen würde, Freude bringen würde. Und auch dieses Zeichen von Wein und Trauben war ein ganz klares Zeichen auf den Messias hin. In einer der ältesten Prophezeiungen vom Alten Testament, die es überhaupt gibt, wurde das deutlich, dass 1. Mose 49 sind Jakob, der seine Söhne segnet und er segnet Juda. Und Juda war ja der, aus dem der König kommen sollte, König David, und auch der Messias kommen sollte. Und Juda wird folgendermaßen gesegnet in Vers 11. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Und er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Wein war ja oder ist auch immer noch im Orient was sehr, sehr Kostbares, einfach weil es da nicht so viel Wasser gibt wie hier. Und Wein zu haben spricht von diesem Reichtum und vom Königsein. Und so war klar, als Jesus auch dieses Zeichen tat, als er Wasser in Wein macht, hey, hier ist mehr als einfach nur ein Wunderwirker. Hier kommt der Messias. Hier kommt der, auf den ihr gewartet habt. Und hier kommt der, der Freude bringt. Und das ist seine Sehnsucht, diese Freude weiterzugeben. Sein Reich, in dem Jesus herrscht, soll ein Reich der Freude sein. Und wir als seine Jünger sind berufen, freudige Nachfolger von ihm zu sein. Alles, was Jesus an uns tut, hat das Ziel, uns zur Freude zu führen. Das heißt nicht, dass Jesus nur einfache Dinge tut, die kein Leid mit sich bringen, aber das Ziel ist immer Freude. Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korinther 1, Vers 44, dass er und die anderen Apostel Mitarbeiter an ihrer Freude sind. Das war Paulus Vision für seinen Dienst. Hey, ich arbeite mit, damit die Gemeinde voll wird von Freude. Und wenn wenn Paulus der Mitarbeiter an der Freude war, dann ist Jesus der Vorarbeiter an unserer Freude. Seine Mission, seine Vision ist, Freude in unser Leben zu bringen. Ich bin von Natur aus kein besonders freudiger Mensch. Bin eher ein Grübler und als Teenager war ich sehr verbissen, sehr, sehr hasserfüllt, einfach gegen alles, was Autorität war und gegen das Leben. Und als Jesus in mein Leben kam, kam damit langsam, nicht von jetzt auf gleich, ganz, ganz tiefe Freude. So gestern als ich vorbereitet habe, mal nachgedacht, so, hey, was waren die freudigsten Momente in meinem Leben als Nachfolger? Muss ich zurückdenken, als ich 17 war, führte Gott mich in eine Zeit, so, wo er mir all die Sachen zeigte, die ich in meiner Vergangenheit so getan hatte, so Geschäfte, wo ich Sachen geklaut hatte, Schilder auf der Straße, die ich im besoffenen Zustand ausgerissen hatte, Leute, die ich verletzt hatte, meinen Eltern, denen ich ganz viel Geld geklaut hatte. Und Gott sagt mir, hey, bring das in Ordnung, bring diese Beziehung in Ordnung. Und ich sagte so, auf keinen Fall, Gott, das ist viel zu, ich kann das nicht. Die halten mich alle für verrückt, wenn ich das mache. Aber Gott ließ keine Ruhe. Und nach einigen Wochen, Monaten Kampf bin ich zusammengebrochen, habe gesagt, okay, Gott, ich mach's. Und hatte mich eigentlich angemeldet für einen Missionseinsatz in diesem Sommer, habe den Missionseinsatz abgesagt und sagte, hey, dieser Sommer ist allein dazu da, zu Leuten zu gehen und sie um Vergebung zu bitten und Beziehungen zu bereinigen. Und so bin ich durch meine Stadt gegangen, zur Polizei, in Geschäfte, zu Nachbarn, deren Häuser wegen mir mit Graffitis beschriftet waren. So, habe das bekannt und habe gesagt, hey, kann ich das in Ordnung bringen? Es war schwierig, aber ich werde nie vergessen, die Freude, die ich hatte, den Willen Gottes tun zu dürfen. Und wenn ich zu einem gegangen bin und hat manchmal lange gedauert, ich stand immer vor den Klingeln und so, nein, ich kann es nicht. Oder an dem Wohnzimmer von meinen Eltern, um das zu bekennen, ich habe es so oft probiert, das hat, glaube ich, über ein Jahr gedauert oder so, bis ich es dann endlich geschafft habe. Aber wenn es dann durch war oder so, hatte ich so eine Freude, weil es so gut ist, Gottes Willen zu tun und in ihm frei zu werden. Nachgedacht und gedacht an Hamburg, wo ich vor ein paar Jahren war mit Freunden und wir einfach den kaputten Menschen aus der linken Szene da gedient haben. Waren in so einem besetzten Haus und davor schlafen Leute auf Matratzen auf der Straße. Und mein Freund und ich haben einfach eine Nacht mit ihnen da draußen geschlafen und einfach so ein Teil von ihrem Leben geworden, haben ihnen was zu essen gegeben, einfach mit ihnen Zeit verbracht. War nicht das schönste Bett, was ich hatte, aber einer der Momente, wo ich am meisten Freude hatte, einfach diesen Menschen dienen zu dürfen. Und das hat mir gezeigt, hey, wenn Jesus wirklich herrscht in unserem Leben, dann kommt Freude. Und natürlich mischt sich das in diesem Leben immer noch mit Leid. Ist ja klar, das wissen wir alle. Aber wir können diese Freude heute schon immer wieder haben. So wie Jesus hier in dieser Geschichte einfach so einen kleinen, schon mal den Vorhang öffnet. Eigentlich sagt er ja zu Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. So. Und wenn im Johannesevangelium er von seiner Stunde redet, das ist ein fester Begriff im Johannesevangelium, meint er damit eigentlich immer seinen Tod und seine Auferstehung. Das heißt, wenn er herrschen wird als König, wenn er herrschen wird als realer König hier auf dieser Erde im tausendjährigen Reich, dann wird das kommen in seiner ganzen Fülle. Dann wird Jesus herrschen und dann werden wir diese Prophezeiung des Alten Testaments wirklich erleben, dass das Wein fließen wird und Freude sein wird. Heute ist das wie so ein Vorspiel davon, dass wir es schon in unseren Herzen erleben dürfen, gemischt mit Leid, aber immer wieder erleben dürfen. So wie Jesus hier in dieser Geschichte doch schon so einen Vorgeschmack schenkt und das schon tut, obwohl er eigentlich sagt, hey, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Interessanterweise benutzt Jesus hier in dieser Geschichte diese sechs steinernen Wasserkrüge, die da aufgestellt waren, eigentlich damit die Juden dort ihre Hände waschen konnten. Und ja, so wie ihre Religion das verlangte. Das ist ganz interessant. Da waren halt diese menschengemachten Regeln, die standen noch nicht mal im Alten Testament, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen muss oder so. Aber das hatten Juden als extra Regeln drauf gemacht. Und die Leute mussten sich halt ständig, wenn sie vom Markt kamen und so, die Hände waschen, um irgendwie zu Gott kommen zu können. Interessanterweise nutzt Jesus genau diese Krüge. Sagt, füllt die Krüge und macht sie Wein. Und danach konnte niemand diese Krüge mehr benutzen zum Händewaschen, weil da Wein drin war. So ein bisschen typisch Jesus irgendwie. Manchmal, wenn ich so die Evangelien lese, denke ich auch so, oh, schon wieder eine Heilung am Sabbat. Also Jesus muss das unbedingt am Sabbat sein oder so. Und hier, oh, wenn da jetzt ein Pharisäer gewesen wäre, der gesehen hätte, dass Jesus genau das eigentlich, was für die total heilig war und für die total wichtig war zum Händewaschen, benutzt hat, um Wein zu machen, hätte ganz schön Ärger geben können. Hat es hier jetzt in diesem Fall nicht. Aber ich glaube, Jesus will was zeigen. Nämlich, dass er absolut nicht für Religion ist. Und dafür, dass wir versuchen, uns selber irgendwie zu waschen und uns selber abzurackern und irgendwie bemühen, zu Gott zu kommen. Sondern er dreht den Spieß einfach um und sagt, hey, da wo ihr euch abmüht, da komme ich einfach. Und gib euch im Überfluss, beschenk euch und gib euch. Ich brauche von euch nichts. Ich gebe euch alles. Also, Jesus zeigt sich als der König, der Freude bringt. Das Dritte, Jesus macht sich selbst nicht groß, sondern er dient einfach. Jesus kam da nicht hin und machte eine Mega-Show da draus. Der kam nicht hin und sagte, hey, okay, die haben keinen Wein, jetzt passt mal auf, baut mal eine Bühne auf hier, macht mal ein paar Spots oder so. Und dann geht er so auf die Bühne mit dem Mikro und sagt, da, 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 seht ihr diese 6 Krüge, komm mal her, guck mal, ob es wirklich Wasser ist. So, und jetzt, da, 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 und dann noch eine Musikband irgendwie, macht da dramatische Musik zu und jetzt ist Wein oder so. Macht Jesus gar nicht. Sondern Jesus kommt als der Diener und spricht einfach nur 2 kurze Sätze. Ist vielleicht noch nicht mal von seinem Platz aufgestanden. Spricht einfach nur 2 kurze, pragmatische Sätze und löst das Problem. Er kam nicht, um sich irgendwie groß zu machen, sondern er kam, um zu dienen. Jesaja 42, Vers 1 und 2 schreibt der Vater von Jesus: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Jesus kommt und dient einfach im ganz Kleinen. Und das tut er auch heute noch. Er kommt in der Regel nicht als der Große, den alle sehen auf irgendwelchen Riesenleinwänden oder so, sondern er kommt zu dir und zu mir und kommt zu den Menschen in Eisenhüttenstadt als der Dienende, als die leise, flüsternde Stimme. Oftmals viel zu einfach für unsere komplizierten Köpfe. Sagt einfach 2 Sätze. Und die, die glauben, die ihm vertrauen und seine Stimme hören, die erleben seine Wunder. Der 4. Punkt. Jesus zeigt hier seine bedingungslose Menschenliebe. Wein war das Symbol der Freude und der Liebe im Alten Testament. Wenn ein Buch für die Liebe da ist, dann ist das Hohelied natürlich. Hohelied 2, Vers 4 schreibt die Braut von ihrem Bräutigam: Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Und der Bräutigam im Hohelied sagt auch zur Braut: Hey, deine Liebe ist besser als Wein. Jesus zeigt hier als allererstes Zeichen seine bedingungslose Liebe. Er kommt einfach und tut einfach was Gutes als Diener. In dieser Geschichte ist kein Appell irgendwie an Moral oder so. In dieser Geschichte kommt einfach Gott und tut einfach was Gutes. Hilft einfach einer Hochzeitsfeier, die gerade dabei ist, ins Wasser zu fallen, wieder freudig zu werden. Tut einfach was Gutes. Ohne sich irgendwie groß zu machen und ohne irgendwie zu sagen, hey, aber wenn ihr das jetzt gecheckt habt, dann müsst ihr das und das. Sondern er dient einfach. Und so zeigt Jesus das tiefe Herz des Vaters, was uns Menschen einfach lieb hat. Gott hat dich und hat mich einfach lieb. Er ist voller Menschenliebe. Während wir einander hassen, während wir uns selber nicht annehmen können, stellt sich Gott, der allein eigentlich das Recht haben könnte, uns zu hassen, stellt sich als liebender Gott vor, der uns Menschen wirklich lieb hat. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien. Das war hier auf der Hochzeit zu Kana. Da erschien die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes. Weißt du, dass Gott dich von ganzem Herzen richtig lieb hat? Jesus zeigt es hier. Er kommt nicht als Moralapostel, er kommt nicht als der Superheld, er kommt nicht als der tolle Philosoph, sondern er kommt als stiller und liebender und werbender Liebhaber. Und tut einfach dieses Wunder und wirbt damit um das Vertrauen von uns. Und sagt uns, hey, bevor ich irgendwie die Bergpredigt halte oder irgendwas anderes tue, möchte ich, dass du eins weißt. Ich hab dich lieb. Und ich tue dieses Wunder jetzt einfach für dich. Ich mache jetzt einfach mal Wasser zu Wein für dich. Einfach, weil ich dich lieb habe. Gestern auch nachgedacht, wie es bei mir war, wie ich Jesus Liebe kennengelernt habe. Ich bin eigentlich nicht Christ geworden, weil mich diese Liebe so sehr berührt hat oder so, sondern ich habe angefangen, Jesus nachzufolgen, weil ich immer auf der Suche war als Teenager nach was war, wofür es wert ist, zu leben und zu sterben. Und das fand ich in Christus. Ich wollte was Radikales. Und das fand ich in ihm. Und deshalb habe ich mich bekehrt. Das war so die Seite, die er zum Schwingen in mir gebracht hat. Und erst später fing er an, mir seine tiefe Liebe zu zeigen. Ich denke da an eine Situation. Damals habe ich in so einem Getränkeladen gearbeitet, Bierkästen geschleppt und kam irgendwann im Winter abends von der Arbeit nach Hause. Es war kalt und habe immer schon Probleme mit meiner Haut an Fingern, die ist ziemlich empfindlich und so. Und wenn es kalt ist, fängt die an zu bluten. Entschuldigung. Und ich ging ins Bad, ich hatte halt geschwitzt und so, habe mich geduscht und danach meine Hände eingecremt mit so einer Creme halt. Und ich hatte aber ein bisschen zu viel Creme genommen und ging aus dem Badezimmer und fasste die Türklinke an. Und es war halt so ein ekliger, cremiger, schleimiger so ein Gefühl. So, in diesem Moment passierte was, dass der Heilige Geist mich erinnerte an eine Bibelstelle. Ich war gerade dabei, glaube ich, das erste Mal die Bibel durchzulesen oder so. Und ich hatte im Hohelied gelesen, dass da eines Nachts der Bräutigam zu seiner Braut kommt und an die Türklinke irgendwie eine Salbe tut, als genau, und dann aber verschwindet wieder. Und die Stelle fiel mir ein und ich hatte damals, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet oder so. Und so schlug ich meine Bibel auf, hat damals ziemlich lange gedauert, bis ich das gefunden hatte, und schlag das auf, find diese Stelle, dann steht da in der Anmerkung unten, oh, dass der Bräutigam auf diese Türklinke so eine Salbe drauf gemacht hat, dass das ein Zeichen war damals im Orient, ein Liebesbeweis. Und in dem Moment sag ich so, wow, okay, Gott liebt mich. Gott hat mich echt lieb. Er hat mir jetzt gerade diesen Liebesbeweis geschenkt. Und diese Liebe hat dann angefangen, mein Herz zu durchdringen. Später habe ich bei McDonald's dann gearbeitet und ich weiß noch heute, wie ich da in diesem Müllraum stand bei McDonald's und den Müll von den Tabletts getrennt habe und die Tabletts abgewischt habe und mein Herz voller Liebe war von Jesus, wo er einfach da war mit mir. Jesus liebt dich. Es ist kein leeres Wort, sondern es ist eine absolute Realität. Jesus hat dich richtig, richtig lieb. Und Jesus, damit wir von diesem Wein seiner Liebe trinken können und von dem Wein seiner Freude trinken können, hat er selbst einen dritten Wein getrunken, nämlich den Wein, den Becher des Zornes Gottes. Am Kreuz trank er den Wein des Zornes Gottes ganz aus, nahm das alles auf sich, damit du und ich den Wein der Liebe und den Wein der Freude trinken können. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist für dich kein Zorn Gottes mehr übrig. Dieser Becher ist ausgetrunken, da ist nichts mehr drin. Hat Jesus alles gemacht. Es ist nur noch der Becher der Freude und der Liebe übrig. Ein letzter Punkt. Jesus kommt hier als Retter in diese Situation. Das war schon krass, dass da der Wein ausgegangen ist. Das war ein Fehler, der einfach nicht vorkommen durfte, besonders nicht im Orient. Das ist ja so ein bisschen ähnlich auch die nordafrikanische Kultur, wo wir gewohnt haben. Da muss einfach bei Hochzeiten alles stimmen, so. Und es war auch was Rechtliches einfach, dass da wurde halt ausgehandelt, okay, du willst meine Tochter heiraten, dann brauchst du das und das, so viel Kamele, so und so viel. Und bei der Hochzeit musst du so und so viel Geld auf den Tisch legen und es muss so und so viel Wein geben und es muss für alles gesorgt sein. Und konnte die Familie von dem Bräutigam nicht dafür sorgen, konnten die sogar verklagt werden. Also ist tatsächlich passiert in der Geschichte, dass genau Leute dann verklagt worden sind, weil die nicht genug aufgetischt haben bei der Hochzeit. Anders als hier so, wo wir sagen so, ey, wer bringt einen Salat mit, wer bringt noch was mit? Das gab es da nicht. Es war eine sehr, sehr beschämende Situation auch für den Bräutigam, das nicht zu haben. Und in diese Situation kommt Jesus rein als der Retter und zeigt einfach seine Gnade und fängt nicht an und sagt nicht, okay, wer ist jetzt dafür zuständig, wo liegt der Fehler? So sind wir Deutschen ja immer so, oh, okay, wer ist dafür zuständig, wen können wir auf die Finger hauen? Nein, aber Jesus kommt als Retter einfach und zeigt seine Gnade. Und so wünsche ich mir, dass Gott sich in der nächsten Woche uns zeigt als der freudige Gott, als der, der uns Freude bringt, als der, der sich selbst nicht groß macht, sondern uns dienen will, als der bedingungslose Menschenliebe hat und als der, der reinkommt und uns retten will aus unserem Mangel und aus den Situationen, wo wir selber nicht weiter wissen. Amen.